kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, war ein reicher Mann und wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und viele Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Denn Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter! Heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus von dem Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von einem solchen Sünder einladen lassen? Sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wo ich von jemand etwas erpresst habe, da will ich es vierfach zurückerstatten. Das sind Worte von einem Gott, der lebendig ist, der unendlich reich ist und der uns alles gibt, was wir brauchen.
Über Geld spricht man nicht. Das ist ein bekanntes Sprichwort und ich glaube, wir kennen das alle und ich glaube, dass es in den meisten Fällen auch stimmt. Weil wer spricht schon darüber, was er so genau auf den Euro genau verdient? Wer spricht schon darüber, was er jeden Monat so für sein Hobby ausgibt? Wer spricht schon gerne darüber, wie gerade die Rate von meinem Auto oder von meinem Haus, meiner Miete ist? Wir sprechen über Geld nicht, normalerweise. Trotzdem wollen wir heute als Kirche genau das tun. Wir möchten heute über Geld sprechen. Geld regiert die Welt. Das ist heute das Thema von unserer Predigt. Vielleicht ist es ein Tabuthema, ist aber egal, weil vor 2 Wochen haben wir auch schon über ein Tabuthema gesprochen, über Sex und über Liebe. Spricht man jetzt auch nicht so viel drüber. Und deshalb sprechen wir heute noch über Geld. Und wir wissen alle, ich meine, wir haben jeden Tag, gehen wir irgendwie mit Geld um. Ja, wir kaufen uns fast jeden Tag irgendwas, brauchen Geld. Allein um unsere Grundbedürfnisse zu stillen, um unser Essen zu kaufen, um unsere Kleidung zu kaufen, vielleicht ein paar Luxusartikel, brauchen wir Geld. Wir sind alle ein Stück weit von Geld abhängig. Und wenn du unterwegs bist, brauchst du sogar Geld, um auf Toilette gehen zu können, ja? Zumindest wenn du eine saubere Toilette haben möchtest. Als Frau ist einem das ja meistens sehr wichtig. Geld regiert die Welt. Wir möchten heute darüber nachdenken, weil wir glauben, dass Geld mittlerweile nicht nur was ist, mit dem wir irgendwie unsere Grundbedürfnisse stillen, sondern dass Geld mittlerweile zu was viel, viel Mächtigerem und Stärkerem in unserem Leben geworden ist. Deshalb springen wir in das Thema rein und wir tun das, indem wir uns einen Mann heute ein bisschen genauer anschauen. Zachäus, ihr habt gerade die Geschichte gehört, Dominik hat sie vorgelesen. Und ich möchte euch mit reinnehmen in sein Leben anhand von 3 Punkten heute. Der erste Punkt wird sein, das große Ziel von Zachäus. Das zweite wird sein, die tiefe Sehnsucht. Und das dritte, die radikale Entscheidung von Zachäus. Das große Ziel. Zachäus' großes Ziel. Wir haben es gerade gehört. In ganz, ganz wenigen Worten wird Zachäus vorgestellt und uns wird beschrieben, Zachäus ist ein reicher Mann. Ein reicher Mann und sein Job ist es, Zolleinnehmer zu sein, sogar oberster Zolleinnehmer. Man könnte sagen, es ist so eine Art Steuereintreiber. Ihr müsst euch vorstellen, damals war die Stadt, wo Zachäus gelebt hat, die Stadt Jericho, die war in Israel und die war von den Römern unterstellt. Also die Römer hatten Zugriff auf dieses Volk und haben natürlich Abgaben, Steuern verlangt von diesem Volk. Und die waren clever, die haben gesagt, hey, wir suchen uns Leute aus dem eigenen Volk und lassen die für uns unsere Steuern eintreiben, damit wir dann Kohle anscheffeln können. Und genau das hat Zachäus gemacht. Der hat sich hingesetzt und hat die Steuern von jedem Einzelnen, der die abgeben musste, eingefordert. Das Krasse ist, dass Zachäus nicht nur das einfordern musste oder durfte, was er abgeben muss, sondern noch viel, viel mehr einfordern durfte. Das heißt, er durfte so ein bisschen willkürlich sagen, hey, von dir nehme ich noch ein paar Euro mehr und hat es in seine eigene Tasche gesteckt. Das war damals bekannt, das wussten auch die Römer, war ihnen scheißegal, weil die haben dadurch ihre Einkünfte bekommen, gesichert, wurden reich und andere Städte verarmten dadurch regelrecht für diese Abgaben. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass dieser Zachäus alles andere als beliebt war in seinem Volk. Dass die Leute ihn regelrecht gehasst haben. Ich meine, hier ist jemand aus unserem eigenen Volk und der zieht uns das Geld aus der Tasche. Wir wissen ganz genau, dass er sich immer noch ein paar Euro in seine eigene Tasche steckt. Das ist Zachäus. Zachäus ist es ziemlich egal. Ich meine, er kriegt Geld dafür. Ihm ist es egal, wenn die Leute ihn hassen. Und das Krasse ist, als oberster Zöllner, ja, wie wir es in dem Text lesen, ist er so ein bisschen der Chef in Jericho von diesem ganzen korrupten System. Er ist ganz, ganz oben an der Spitze, ist er. Und es ist ihm scheißegal, dass sein soziales Leben eigentlich vor die Hunde geht. Und auch ein zweites ist ihm egal. Zur damaligen Zeit war es ganz, ganz wichtig, noch viel, viel mehr als heute, wer du warst. So von, ja, wenn du aus einer Familie kamst, die eine gute Familie, eine ehrenhafte Familie ist, dann hattest du auf alle Mitglieder, ist es so übergeschwappt. Und ihr könnt euch vorstellen, was Zachäus mit seinem Ding, was er da durchzieht, ja auch ein Stück weit seine Familie damit in Verruf bringt, weil er sich so verhält. Und wir fragen uns, krass, warum macht der Typ das? Warum macht der Typ das? Und die Antwort, ich meine, die liegt heute wahrscheinlich auf der Hand. Er tut's wegen Geld. Und weil das Wichtigste in seinem Leben ist, so viel Geld wie möglich anzuhäufen, zu sparen, Kohle zu scheffeln ohne zu Ende. Und eigentlich ist es ihm egal, welche Opfer er dafür bringt. Und die Opfer sind groß. Die Opfer betreffen seine Mitmenschen. Der zieht das Geld von seinen eigenen Leuten aus der Tasche. Und es ist ihm ein Stück weit auch egal, was die Leute über ihn denken und auch was die Leute über seine Familie denken. Und als Steuereintreiber ist es eigentlich seine Aufgabe, Geld zu verwalten. Aber genau das Gegenteil passiert. Nicht mehr er besitzt irgendwie das Geld und hat es, sondern er wird regelrecht selber von seinem Geld beherrscht und besitzt. Und Geld hat in seinem Leben einen Stellenwert bekommen, wo eigentlich nichts anderes drüber steht. Und deshalb ist Geld sein Götze geworden, das, auf was sich alles ausrichtet, wo er dran erhängt, was er liebt, was er besitzen möchte, für das er alles opfert. Wir haben es in ein paar Predigten schon gehört, das sind so Kennzeichen daran, was ein Götze ist in meinem Leben, im Leben von Zachäus. Und wenn wir uns dem Thema Geld nahen, dann wissen wir alle, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass Geld nicht nur ein Zahlungsmittel ist und nicht irgendwas, was vielleicht auf meinem Konto ist, an der Zahl oder was ich halt mit einer Kreditkarte ausgebe. Geld ist viel, viel mehr geworden. Geld zeigt heute, wie viel Macht ich habe. Geld steht für Erfolg, für Status, für Luxus, sich was leisten können. Wenn ich Geld habe, dann bin ich irgendwie jemand heute. Dann bin ich jemand, auf den Leute vielleicht schauen und sagen, boah, der Kohle hat die Kohle ohne Ende. Krass, wie weit die es schon gebracht hat in ihrem Leben. Geld, und das ist die Rückseite der Medaille, steht aber auch für einige größten Katastrophen im Leben von Menschen. Menschen, die ganz viel investieren, um Geld zu verdienen und sich dafür zu Tode arbeiten, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, ihre Familie aufs Spiel setzen. Manager, die sich nach einer Finanzkrise das Leben nehmen, weil sie Millionen, Milliarden von Euro verloren haben und darüber so verzweifelt sind. Und neben Krebs ist Selbstmord einer der häufigsten Sterberaten, was Manager betrifft. Das ist krass, oder? Geld macht Menschen zu Sklaven und die Realität ist heute, dass über 45 Millionen Menschen Opfer von moderner Sklaverei sind. Und dazu zählt Zwangsarbeit und sexuelle Ausbeute. Und warum ist das so? Weil sich das für ein paar Leute wirtschaftlich lohnt, weil es billig sein muss, wenn man sich alles kaufen kann, sogar Sex. Und weil wir für viele Alltagsprodukte, die wir kaufen, andere Menschen unter krassen Bedingungen arbeiten lassen. Ich glaube, wir drängen das oft weg, aber das ist eine Realität und das kostet manche Menschen viel. Geld regiert die Welt. Geld bestimmt über das Leben einzelner Menschen. Über Wert, über Identität. Und ich glaube, dass Geld in unserer westlichen Welt ein Riesengötze geworden ist. Und dass wir uns auch nichts mehr vormachen müssen. Und dass das Ausmaß, wie krass wir von Geld selber bestimmt sind, so groß geworden ist, wie wir es gar nicht mehr fassen können. Und ich frage mich manchmal, wie passiert das, auch wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, wie ist das passiert? Wie ist das möglich? Ich glaube, das ist nur möglich, weil wir selber, jeder einzelne von uns, auf eine große Lüge reinfallen. Und zwar die, dass Geld uns frei macht. Die Lüge, dass Geld uns frei macht. Und ich möchte euch kurz eine Frau vorstellen, die genau mit dieser Lebensphilosophie gelebt hat. Das ist Coco Chanel. Ich weiß nicht, wer sie von euch kennt. Das ist eine Frau, die aus sehr armen Verhältnissen eigentlich stammt, so als Waisenmädchen aufgewachsen ist. Und dann eine ganz, ganz berühmte Modeschöpferin geworden ist. Vielleicht kennt ihr von ihr das Parfüm Nummer 5, Coco Chanel. Und dieses Parfüm, das ist eigentlich schon vor 100 Jahren erschienen, aber bis heute ist es das meistverkaufte Parfüm von der ganzen Welt. Und die Chanel, die ist dadurch übelst reich geworden. Ja, die hat im Luxus gelebt und das ist krass, weil sie davor aus einem armen Verhältnis kam. Und deshalb hat sie den Satz für sich gelebt und auch geprägt und das so gesagt. Sie hat gesagt, Geld ist der Schlüssel zur Freiheit. Geld ist der Schlüssel zur Freiheit. Und für Chanel war Geld sicherlich der Schlüssel zur Freiheit, weil sie gemerkt hat, es hat mich irgendwie aus einem Leben von Armut befreit. Es hat mich irgendwie zu jemandem gemacht. Geld ist der Schlüssel zur Freiheit. Und ich frage mich, wenn ich so in mein Leben schaue, ja, was ist für mich Freiheit? Was ist für mich Freiheit? Vielleicht auch finanzielle Freiheit. Ich glaube, es können viele Dinge sein. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Vielleicht einfach ein bisschen unabhängiger zu sein vom Geld. Vielleicht nicht auf jeden Euro zu achten. Vielleicht sich nicht zu fragen, wenn ich in Urlaub fahre, wo kann ich hinfahren, was kann ich mir jetzt leisten. Vielleicht sich nicht mit anderen vergleichen zu müssen, wie viel die haben und wie wenig ich habe. Vielleicht bedeutet das finanzielle Freiheit. Nicht aufs Geld achten müssen. Im Alter finanziell abgesichert zu sein. Und ich glaube, wir kennen alle diese Was-wäre-wenn-Gedanken, oder? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich nur ein bisschen mehr Geld hätte, um mir das leisten zu können? Was wäre, wenn mein Stundenlohn ein bisschen höher wäre? Boah, was wäre dann? Irgendwie wäre ich dann ein bisschen freier, oder? Und zufriedener, glücklicher mit meinem Leben. Und die Frage ist, und die Frage will ich heute stellen, ist das wirklich so? Ist es das dann, was wir dann erreicht haben, ist das dann das Ziel? Und warum sind so viele Menschen, die tatsächlich Milliarden, Millionen von Euro haben, so unglücklich? Und ich möchte euch einen Mann vorstellen und ich werde immer wieder heute auf ihn zurückkommen. Und das ist ein Millionär, der heißt Nathanael Trath. Und der hat Wasserkühler für PCs erfunden, also er hatte da eine coole Idee. Und mehr kann ich dort jetzt auch nicht sagen, weil ich bin jetzt nicht so bewandert in dieser Sphäre. Aber er ist der Geschäftsführer von einer Firma, die heißt Aquatuning. Und er ist wirklich mit Mitte 20 da voll durchgestartet und hat richtig viel Kohle verdient. Und er sagt in einem Interview sehr offen und sehr ehrlich, ich will es euch gerne mal vorlesen, er sagt, 2010 hatte ich eine Krise. Ich habe immer gedacht, wenn ich mal reich bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich einen Sportwagen habe, ein Haus, wenn mir die Frauen nachlaufen, wenn ich das Ansehen habe. Inzwischen hatte ich alle meine Ziele erreicht und Träume verwirklicht. Doch statt der glücklichste Mensch auf Erden zu sein, war ich der unglücklichste. In mir machte sich die totale Sinnlosigkeit breit, Leere, ein unstillbarer Mangel, als wäre ein Loch in mir, das alles schlucken würde. Jeden Sonntag, nach jedem Partywochenende, tauchte dieses Gefühl auf und es war so widerlich. Egal was ich machte, am Ende des Tages war das Sinnlosigkeit. Nathanael Trath, er hat viel geopfert, er hat viel gegeben, er hat alles dafür getan, um viel Geld zu haben. Und dann steht er da und merkt, was übrig bleibt, ist eigentlich nur eine Leere in meinem Leben und eine Sinnlosigkeit. Ich weiß nichts mit meinem Leben anzufangen. Und ich glaube, dass es uns genauso gehen kann. Ich glaube, dass wir viel opfern können für unser Geld. Wir können viel arbeiten und dafür vielleicht unsere Gesundheit ruinieren oder unsere Familie, weil wir wenig Zeit haben. Wir können irgendwie ständig unseren Kontostand gucken, um zu schauen, wie viel Geld habe ich noch. Ja, das ist was ich manchmal mache. Und eigentlich dabei meine Gelassenheit verlieren, weil ich ständig auf diese Zahl schaue. Du kannst als Mama von einem kleinen Baby auf Arbeit rennen, obwohl dein Mann eigentlich genug Geld verdient, weil du denkst, es reicht vielleicht nicht. Und dabei die wichtigsten Monate im Leben von deinem Baby verpassen. Wir können ganz, ganz viel dem Geld opfern. Wir können uns vergleichen, wir können auf andere schauen. Um am Ende doch zu merken, eigentlich bin ich nicht so frei, wie ich denke. Und eigentlich ist Geld nicht der Schlüssel zu meiner Freiheit, sondern zu meiner Unfreiheit, weil es mich versklavt und weil ich dafür alles gebe und opfere. Aber weil Geld irgendwas ist in meinem Leben, was ich nicht besitze, sondern was mich besitzt. Und was ich nicht mehr kontrollieren kann, sondern was mich kontrolliert. Und ich merke das manchmal in den kleinsten Dingen. Ich merke es daran, dass ich mich letzte Woche mit meinem Mann über Geld gestritten habe. Was krasserweise selten vorkommt. Komisch, dass es vorkam, als ich die Predigt geschrieben habe. Krass, oder? Wie sehr dieses Thema mich bestimmen kann. Es kann sogar mich und meinen Partner entzweien. So mächtig ist das Ding in meinem Leben. Und ich glaube, wir spüren irgendwie alle. Wir spüren alle, dass das irgendwie nicht alles sein kann. Und ich glaube, dass das auch ein Zachäus spürt, über den wir gerade gehört haben. Und ich möchte mit euch im zweiten Punkt darüber nachdenken, was er spürt. Und ich glaube, es ist eine Sehnsucht, die er spürt. Zweiter Punkt, die tiefe Sehnsucht von Zachäus. Ich meine, irgendwas, ja, muss Zachäus doch antreiben. Irgendwas treibt ihn doch an. Wir haben gerade gehört, in seine Stadt soll Jesus vorbeikommen. Und Zachäus, was macht er? Er möchte diesen Jesus natürlich kennenlernen. Das Problem ist, Zachäus wird uns als ein kleiner Mann beschrieben. Und deshalb kommt er halt nicht nach vorne, um Jesus sehen zu können. Und wir würden vielleicht sagen, ja, Zachäus, stell dich mal nicht so an, dann drängelst du dich halt mal ein bisschen nach vorne. Das Problem ist nur, dass Zachäus von allen Leuten gehasst wird und wahrscheinlich wird ihn keiner freiwillig durchlassen. Zachäus ist clever, er überlegt sich, okay, was kann ich tun? Er geht ein paar Meter weiter und klettert auf einen Baum. Das lässt sich so schnell lesen, er klettert auf einen Baum. Aber krass, was das damals bedeutet. Ich habe es vorhin schon gesagt. Zur damaligen Zeit war Ehre ganz, ganz wichtig und Würde, um die zu bewahren. Und von der hat Zachäus eh nicht mehr viel. Und das, was er noch hat an dem Rest Würde, ja, das nimmt er in Kauf, um auf einen Baum zu klettern, wie so ein Kind. Weil er angetrieben ist von einer krassen Sehnsucht. Er möchte diesen Jesus sehen. Und er spürt, da komme ich mit meinem Geld auch nicht weiter. Vielleicht hat er ein paar Leute bestechen können, es hat aber vielleicht auch nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Aber er merkt, ich komme mit meinem Geld nicht weiter. Hier gibt es was ich tatsächlich mir mal mit meinem Geld nicht kaufen kann. Meine Sehnsucht, Jesus zu sehen. Und genau so gibt es diesen Millionär, von dem ich vorhin was vorgelesen habe, dem Nathanael. Er spürt in sich eine Sehnsucht, die er eigentlich nicht kaufen kann mit Geld. Eine Sehnsucht nach Glück und nach Sinn, nach Zufriedenheit. Und in ihm ist eigentlich nur eine Leere. Es gibt Dinge, die wir mit unserem Geld nicht kaufen können und wo uns das Geld im Stich lässt. Was meine ich damit? Ich möchte euch was von mir erzählen. Viele von euch wissen, dass mein Mann und ich nach unserem Studium, das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her, hierher gezogen sind. Und ihr wisst es alle, jeder von euch, der mal ein Student war, weiß das. Man hat zu der Zeit meistens nicht so viel Kohle. Und das bedeutet auch, dass man sich nur in bedingtem Maß Sachen kaufen kann. Und so ist es zum Beispiel mit einem Auto. Wir konnten uns damals eins kaufen. Ist jetzt nicht das Schönste. Hat ein paar Blessuren, ist auch schon ziemlich alt, war damals aber scheißegal, weil es fährt, man kommt von A nach B, interessiert keinen Menschen. Und damals warst du schon cool als Student, weil dann konnten die Leute immer bei dir mitfahren, ja, weil die meisten mussten Bus fahren. Dann sind wir hierher gezogen und mein Denken hat sich mit einem Schlag radikal verändert. Ich hatte auf einmal das Gefühl, ich bin nur noch von neuen Autos umgeben. Ich habe nur noch neue Autos überall gesehen. Und ich habe vor ein paar Monaten noch Halbzeit bei TK Maxx gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Zwickau so ein Modeladen. Und immer so nach Schichtende geht dann jeder so zu seinem Auto, so ganz offensichtlich. Und jeder läuft so zu seinem neuen Auto und ich laufe so zu unserem Auto. Und denke mir, ach Mann, ich will auch irgendwie was Neueres haben. Ich habe das Gefühl, dass alle gucken, dass alle mich angaffen. Und irgendwie ist auch in mir der Wunsch hochgekommen, hätte ich nur ein bisschen ein neueres Auto. Könnte ich da nur mithalten? Und ich habe mich gefragt, Tabitha, was ist mit dir los? Es ist dir doch eigentlich sowas von egal. Wieso regst du dich auf einmal drüber auf? Wieso regst du dich auf einmal drüber auf, wenn irgendjemand aus Spaß vielleicht einen Kommentar über das Auto macht? Wieso ist dir das auf einmal so wichtig? Und ich habe gemerkt, eigentlich geht es mir nicht ums Auto, sondern es geht um mein Herz. Mein Herz, was sich nach Anerkennung sehnt, nach Annahme und danach respektiert zu werden. Die Sehnsucht nach Anerkennung, habe ich gemerkt, ist eigentlich das, was da in mir hochgekommen ist. Und ich glaube, die Sehnsucht kennen wir alle, ihr Lieben, weil so funktioniert Werbung. Werbung sagt uns nämlich, das brauchst du, damit du glücklich bist. Das brauchst du, um von anderen anerkannt zu werden. Das Parfüm brauchst du, um bei den Frauen gut anzukommen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es uns allen so, vielleicht, wo wir noch jünger waren, ja, noch mehr. Das muss ich haben, damit ich dazugehöre. Das brauche ich, damit die Leute zu mir hochschauen. Und ich weiß nicht, wie viele Dinge du dir in deinem Leben schon gekauft hast, einfach aus dieser Motivation heraus, dass du angenommen wirst. Dass dich Leute anerkennen. Und wie oft das Geld irgendwie ein Messgerät in meinem Leben, was mir zeigt, tatsächlich, wie viel ich wert bin. Weil, wenn ich meinen Lohnzettel anschaue, dann steht da ja, wie viel ich jede Stunde bekomme für meine Arbeit. Was die wert ist, die Arbeit, die ich tue. Und vielleicht geht's und du schaust drauf und denkst dir, cool, ich verdiene gut, meine Arbeit wird anerkannt, ich bin wertvoll, ich bin wichtig für meinen Chef. Vielleicht verdienst du aber auch eher nicht so gut. Vielleicht bekommst du das Mindeste, Mindestlohn und merkst, das macht was mit dir, weil du spürst, ist meine Arbeit, bin ich weniger wert als der daneben steht und vielleicht das Doppelte verdient wie ich? Die Sehnsucht nach Anerkennung, wertgeschätzt zu werden. Ich glaube, das ist eine große Sehnsucht, die wir ganz, ganz viel, die ganz, ganz viel mit Geld zu tun hat und die wir überdecken zu versuchen mit unserem Geld. Sehnsucht nach Anerkennung. Eine zweite Sehnsucht, und das haben wir vorhin schon von Philipp gehört, der kurz vor dem Lied was dazu gesagt hat, ist eine Sehnsucht nach Sicherheit. Eine Sehnsucht nach Sicherheit. Kleiner Tipp, mit dieser Sehnsucht lässt sich richtig viel Kohle verdienen. Weil, wer will das nicht? Wer möchte nicht abgesichert sein, für alle Eventualitäten irgendwie einen Plan B zu haben? Und dann wird uns vorgegaukelt, das brauchst du, damit du sicher leben kannst. Die Vorsorge brauchst du, damit du nicht krank wirst. Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist ganz wichtig für dich, damit du keinen Krebs bekommst. Du musst dich absichern. Und ich glaube, uns allen geht so. Wir alle wissen das, wie schön es ist, wenn wir irgendwie so ein paar tausend Euro noch zur Seite haben, oder? Wie cool das ist. Weil es uns irgendwie so ein Gefühl gibt von, boah, wenn schlechte Zeiten kommen, habe ich ja immer noch ein Polster. Dann bin ich immer noch abgesichert. Und vielleicht gibst du genauso viel Geld aus wie jemand für irgendeinen unnützen Kram, wie du vielleicht denkst, nur dass du es ausgibst. Für deine Sicherheit, für Vorsorge und für Kontrolle. Und das Geld sparst und anhäufst. Die Sehnsucht nach Sicherheit. Und ich glaube, das Ganze funktioniert nur so lange, bis was Unvorgesehenes in unserem Leben passiert. Am 16. April ist bei uns in der Schulstraße in Auerbach ein Einfamilienhaus abgebrannt von einer Familie. Es war ziemlich neu und die haben mit einem Schlag alles verloren. Alles, was sie hatten, von ihrem Hab und Gut. Und sie waren gegen den Brand nicht versichert, habe ich gelesen. Wir können uns nicht gegen alles absichern. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die wir nicht kontrollieren können. Wir können krank werden, wir können unseren Job verlieren. Wir können Opfer werden von so einem Brand. Du kannst deinen Partner verlieren, der vielleicht bis jetzt der Hauptverdiener war. Wir können uns nicht absichern. Und dann trägt uns unser Geld auch nicht mehr. Wenn so Dinge passieren in unserem Leben. Und ich glaube, die Frage, die wir alle spüren, ist, was trägt uns dann? Was ist dann meine Sicherheit in meinem Leben, wenn es Geld nicht sein kann? Was ist dann das, was mir Sicherheit und was mir Anerkennung und Halt verspricht? Und genau die Frage, und ich möchte nochmal zu dem Millionär kommen, Nathanael, hat sich dieser Mann gestellt. Und er hat keine Antwort drauf gefunden, keine Antwort. So lange, bis er aus irgendeinem Zufall, und er kann sich das bis heute nicht erklären, sagt er, eine Bibel gefunden hat in seiner Bar. Er weiß nicht, wie die da hingekommen ist. Und er fängt an, diese Bibel zu lesen. Und er geht da mal mit dem Gedanken ran, hat er bis jetzt noch nie gemacht. Was wäre, wenn das stimmt, was hier in dieser Bibel steht? Und er geht zum Gottesdienst, also ähnlich wie hier, ja, in die Kirche. Und er sagt, am selben Tag hat er Gott kennengelernt und hat sich mal mit der Frage beschäftigt, was wäre, wenn es Gott gibt? Und er selber sagt von sich, am selben Tag vertraute ich Jesus die Führung in meinem Leben an und mein Herz veränderte sich sofort. Die Leere in mir wurde endlich gefüllt mit einem inneren Frieden, mit Glück, Freude und Wiederherstellung. Es war, als wäre ich endlich zu Hause angekommen. Es ging nicht mehr um mich, sondern um Jesus. Anfangs hatte ich Bedenken, dass ich jetzt durchgeknallt bin, aber dann dachte ich, völlig egal. Das hier ist so gut. Ich habe endlich jemanden gefunden, der die Leere in meinem Herzen gefüllt hat. Ich bin endlich zu Hause angekommen. Krass, oder? Was er hier schreibt, was er in einem Interview gesagt hat. Nathanael lernt mit einem Schlag jemanden kennen, er lernt Jesus kennen, der seine Sehnsucht zum ersten Mal in seinem Leben stillt. Zachäus lernt jemanden kennen. Von der Person er denkt, dass Jesus seine Sehnsucht stillt. Für Zachäus ist es wahrscheinlich ein Riesenwunder, ja? Jesus, der geht nämlich nicht nur an dem Baum vorbei, sondern er bleibt stehen und sagt, Zachäus, komm runter schnell, ich möchte heute bei dir Gast sein. Ich will bei dir essen. Und Zachäus lässt sich darauf ein. Und er geht mit Jesus zu sich nach Hause. Und das Krasse ist, zur damaligen Zeit hieß, wenn jemand zu einem nach Hause kommt, dass hier jemand mit mir Freundschaft schließen möchte. Jesus möchte mit Zachäus Freundschaft schließen. Mit dem Mann, der alles dafür opfert, um Geld ohne Ende zu haben und der trotzdem eine Sehnsucht in sich spürt. Der Mann, der irgendwie der größte Versager ist für andere Menschen, der fieseste ist Erpresser, der Gauner und der Betrüger. Jesus möchte mit diesem Mann Freundschaft schließen. Jesus sucht sich Zachäus aus. Jesus sucht sich Nathanael aus. Und Jesus sucht sich heute dich aus, weil du in seinen Augen genauso wertvoll und wichtig bist. Und weil er weiß, dass du eine Sehnsucht hast, die dir auch dein Geld nicht stillen kann. Und Jesus fragt dich heute, was wünschst du dir? Von was erhoffst du dir Sicherheit? Was brauchst du? Und Jesus kommt auf diese Erde als ein Baby in ärmlichste Verhältnisse, wird zu einem armen Menschen als Gott, als Gottes Sohn und gibt für dich sein Leben, für dich und gibt dir damit alles, was er hat. Und deshalb predigen wir das alle 2 Wochen rauf und runter, weil wir wissen, dass Jesus die wichtigste Person ist, die du kennenlernen musst, weil das in dir und die Leere in deinem Herzen nirgendwo anders gestillt werden kann. Nirgendwo anders. Und Gott ist nicht tot. Vielleicht denkst du das bis jetzt, dass es keinen Gott gibt. Wir glauben, dass Gott nicht tot ist, sondern dass er lebt, dass er mächtig ist und dass er alles dafür getan hat, damit du eine Begegnung mit diesem Gott haben kannst. Nathanael hat gelebt, dass es jemanden gibt, der die Leere in ihm füllen kann und dass er endlich zu Hause angekommen ist. Und danach passiert was Krasses in seinem Leben. Er versteht auf einmal, hey, ich kann nicht mehr selber diese Firma leiten, die ich habe, sondern ich will da Jesus mit einbeziehen, diese Person, die ich kennengelernt habe in meinem Leben. Und er fängt auf einmal an, radikal zu werden, indem er irgendwie seine Schwarzkassen entfernt und indem er keine Steuerhinterziehung mehr betreibt, indem er versucht, mit seiner Firma gut umzugehen und mit dem, was er bekommen hat. Und er sagt, eigentlich geht es mir nur so gut, weil Jesus die ganze Zeit hinter dem gestanden hat, was ich getan habe. Nur deshalb habe ich so viel Geld. Nichts bleibt mehr, wie es war. Und damit möchte ich zu meinem letzten und dritten Punkt kommen. Die radikale Entscheidung. Auch Zachäus trifft eine radikale Entscheidung. Das ist eigentlich nur ein ganz kurzer Vers, ja? Als Zachäus dann von seinem Baum klettert und mit Jesus nach Hause geht, so zwischen dieser Erfahrung und vielleicht einem leckeren Essen, sagt Zachäus eine Sache zu Jesus. Er sagt, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das ist krass, oder? Ich meine, was Zachäus hier sagt ist, Jesus, die Hälfte von meinem Besitz will ich den Armen geben. Er sagt nicht, die Hälfte von meinem Geld will ich den Armen geben, sondern von meinem Besitz. Das heißt, von seinem Haus, von dem, was er an Besitz hat und von seinem Geld. Die Hälfte will er weggeben. Und dazu noch das Vierfache an Menschen, die er erpresst hat. Das bedeutet, wenn Zachäus dir 100 Euro geschuldet hat, hast du auf einmal 400 Euro zurückbekommen. Wie krass ist das? Was macht Zachäus hier? Wir fragen uns, hallo, denkst du noch nach? Was machst du? Ich glaube, Zachäus kann das nur machen. Das ist keine impulsive Handlung, das glaube ich nicht. Sondern Zachäus macht das, weil er 2 Sachen ganz, ganz tief in seinem Leben verstanden hat. Das Erste, was er verstanden hat, ist, dass er zum ersten Mal erlebt, dass es jemanden gibt, der ihm 100%ige Annahme gibt. Egal, wie viel Geld er hat, egal, wer er ist, egal, was er in seinem Leben getan hat. Egal. Hier ist jemand, der ihn kennenlernen möchte. Nicht wegen seinem Geld. Nicht, weil er Freundschaft haben möchte, weil der halt so eine coole Sau ist, sondern mit ihm, dem fiesesten Erpresser aller Zeiten, mit ihm, dem Oberzöllner. Er erlebt eine verschwenderische und großzügige Liebe und das hat er noch nie so gespürt. Und deshalb, und das ist der zweite Punkt, was Zachäus erlebt. Er kapiert, eigentlich brauche ich mein ganzes Geld nicht, weil mein Geld macht mich nicht freier, es macht mich nicht besser, es macht mich nicht sicherer und es trägt mich nicht. Und deshalb kann ich es eigentlich auch weggeben. Ich weiß, dass sich das simpel anhört. Das Krasse ist, dass Jesus das in keinster Weise fordert. Nirgendwo in dem Text lesen wir, dass Jesus zu Zachäus kommt und sagt, jetzt musst du aber auch mal ein bisschen was von deinem Geld weggeben. Oder Zachäus kommt zu Jesus und fragt, ja, was denkst du denn, was ich jetzt abgeben könnte? Das passiert hier nicht, sondern hier steht in dem Text, dass Zachäus selber überlegt, was kann ich denn jetzt von meinem Geld weggeben, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Und er versteht, dass er bis zu dem Punkt, wo er Jesus kennengelernt hat, der ärmste Mensch auf Erden war, weil er alles dafür getan hat, sein Leben geopfert hat, um Geld zu haben und am Ende trotzdem der ärmste Mensch geblieben ist, weil in ihm diese Leere nicht aufgefüllt werden konnte. Das versteht Zachäus und deshalb sagt er das Krasse hier, ja, und deshalb will er die Hälfte seines Besitzes weggeben. Und er weiß, dass ihn das nicht ärmer macht. Er weiß, dass es ihn vielleicht viel kostet, aber er weiß, dass es ihn reicher macht und nicht ärmer. Und was Zachäus hier tut, das ist was ganz Radikales, eine radikale Entscheidung. Er stoßt seinen Gott Geld radikal von seinem Thron und erhebt Jesus an den Platz, wo bisher sein Geld gestanden hat. Und er versteht, wenn ich sage, ich will Jesus nachfolgen, dann kann ich nicht gleichzeitig meinem Geld nachfolgen. Das ist krass, oder? Das ist krass und ich finde, man kann es gar nicht so richtig kapieren, was irgendwie Zachäus da macht. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, wie wir oft mit unserem Geld nicht umgehen. Und was auch nicht so, ich merke in meinem Leben, dass ich sicher nicht so denken würde. Unsere Regel ist so ein bisschen, ja, dass wenn unser Geld auf dem Konto ist, jeden Monat, dass wir zuerst überlegen, was muss ich jetzt da haben an Geld für meine Versicherung, für mein Haus, bla bla, für das, was ich brauche. Was kann ich ausgeben? Und wenn da noch was übrig ist, dann denken wir vielleicht drüber nach, was wir vielleicht noch sparen können, ja, was wir zurücklegen können. Und wenn da noch was übrig ist, dann denken wir vielleicht mal drüber nach, dass wir ja vielleicht auch noch was weggeben könnten. Und vielleicht geht es jemandem gerade richtig schlecht in meinem Umfeld. Ja, dann gebe ich dir ein paar Euro. Okay, wir Christen, wir sind da meistens noch ein bisschen anders vielleicht, weil wir geben vielleicht von Anfang an 10%, ja. Und vielleicht bist du Christ und hast es mal in der Bibel gelesen, dass 10% so ein Richtwert ist irgendwie, was wir weggeben können an Geld. Und ich glaube, das ist ein cooler Richtwert und es ist eine coole Möglichkeit, um für sich eine Zahl zu haben, einfach das möchte ich gern geben. Aber worauf ich heute hinaus will, ich möchte nicht sagen, ey, du musst jetzt mehr geben, du musst mehr von deinem Geld weggeben. Das ist heute hier kein Spendenaufruf. Sondern ich will sagen, ich glaube, wenn ich 10% weggebe, dann kann ich immer noch an den 90% von meinem Geld so sehr hängen, dass es eigentlich egal ist, was ich gebe. Weil ich glaube, dass es auf mein Herz ankommt und auf die Einstellung dahinter, was ich weggebe und warum ich das Geld weggebe in meinem Leben. Und genau das ist die Frage heute. Die Frage ist nicht, wie viel müssen wir geben, sondern die Frage ist, wenn Geld nicht mehr der Stellenwert in unserem Leben hat und Gott ist in unserem Leben, wie viel möchte ich dann geben? Was kann ich dann geben, weil es mich nicht mehr bestimmt? Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist für mich manchmal ein schwieriger Gedanke, weil ich eine Person bin, die sich viel Sorgen macht und die viel auf das, was sie hat, schaut. Und wenn es mal knapp geworden ist in unserem Leben, weiß ich, dass ich manchmal gewibbert habe. Scheiße, können wir jetzt die Miete bezahlen? Was ist, wenn es nicht reicht? Und wenn ich auch noch was weggeben soll, was ist, wenn es dann auf jeden Fall nicht reicht? Und ich finde, es ist Hammer, dass es in der Bibel dazu, in dem Wort von Gott, wo uns berichtet wird, wie Jesus gelebt hat, dass es dazu Sätze zu gibt, die mir helfen, mit diesen Gedanken umzugehen. Jesus spricht mit ein paar Leuten über Geld. Und ich möchte zum Ende kommen mit dieser Stelle aus der Bibel. Und er sagt zu ihnen in Matthäus Vers 6, das ist so am ganz Anfang vom zweiten Teil der Bibel. Er sagt zu ihnen Folgendes. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, sparen. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Menschen, die Gott nicht kennen. Und jetzt kommt's. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Gott im Himmel weiß, was du brauchst. Hat dir das jemals schon mal irgendjemand gesagt? Hat dir das schon mal jemand zugesprochen? Hast du diese Sätze schon mal gelesen? Und ich merke, wenn ich die ernst nehme, mein Gott im Himmel, mein Vater, er weiß, was ich, Tabitha Lorenz, heute brauche. Morgen, in 10 Jahren, 20 Jahren. Gott weiß, was ich brauche. Und Gott weiß, was du brauchst. Heute, du. Und wenn wir das verstehen, was das bedeutet, dass wir einen Gott haben, der uns nicht hängen lässt, wenn wir geben. Und wenn wir ihn an erste Stelle in unserem Leben setzen, wenn wir das ernst nehmen. Ich glaube, dann befreit es uns von der Angst und von so einer Last, es könnte nicht reichen oder ich könnte zu kurz kommen. Und ihr Lieben, das Gebäude, in dem wir heute sitzen, ist der größte Beweis dafür. Wir haben als Kirche erlebt, dass Gott uns nicht hängen lässt. Und er hat uns beschenkt mit diesem krassen Gebäude. Und viele von uns haben viel gegeben. Und Gott hat uns beschenkt und wenn wir durch diese Räume gehen, spüren wir, das ist eigentlich mehr, als wir brauchen. Das ist viel, viel mehr, weil Gott ist ein großzügiger Gott. Und er lässt sich nicht lumpen, wenn wir sagen, wir wollen ihn an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Gott will dich versorgen. Er will dein Versorger sein. Und ich möchte dich und ich will mich heute ermutigen, eine radikale Entscheidung zu treffen, wie wir mit diesem Gott Geld in unserem Leben umgehen. Und wie wir mit diesem Gott umgehen. Jesus, mit Jesus umgehen, der für uns sein Leben gegeben hat am Kreuz. Und ich habe schon gesagt, das ist heute kein Spendenaufruf und es geht nicht darum, jetzt darüber nachzudenken, was mache ich jetzt, sondern das Erste, was passieren muss, ist, eine Entscheidung zu treffen, diesem Jesus konsequent nachzufolgen. Das ist das, was die beiden Männer, von denen wir gehört haben, Zachäus und Nathanael, tun und verstehen. Es geht darum, als allererstes zu verstehen, wer Jesus ist für mich. Ich sage es nochmal mit Nathanaels Worten, diesem Millionär, der alles hatte und doch nichts hatte. Er hat gesagt, als er Jesus kennengelernt hat, mein Herz veränderte sich sofort und die Leere in mir wurde endlich gefüllt. Mit einem inneren Frieden, mit Glück, mit Freude und mit Wiederherstellung. Es war, als wäre ich endlich zu Hause angekommen. Es ging nicht mehr um mich, sondern um Jesus. Und das ist der erste Schritt, den wir heute gehen dürfen. Es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um mein Geld und was ich habe, sondern es geht um Jesus. Und das ist die Frage heute. Möchten wir konkret, kompromisslos diesem Jesus folgen? Und möchten wir damit kompromisslos aufhören, unserem Geld zu folgen und nachzurennen? Das ist die Frage heute. Und ich will dich ermutigen, wenn du merkst, ich sprich das an und du willst da weiterdenken, dann hast du jetzt gleich 2 Minuten Zeit für dich. Und ich möchte dir 3 Fragen geben, die dir vielleicht helfen können, das aufzuspüren und zu merken in deinem Leben, wo dein Herz ist. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, die ich mir stellen möchte, ist, welche Sehnsucht in dir versuchst du mit deinem Geld zu stillen? Ich habe es vorhin gesagt, es kann die Sehnsucht nach Anerkennung sein, die wir alle kennen. Die Sehnsucht nach Sicherheit, nach Erfolg, nach jemand sein. Welche Sehnsucht ist das? Und das Zweite ist, wie zeigt sich das in deinem Leben? Bist du vielleicht geizig? Bist du stolz? Gibst du zu viel Geld aus? Gibst du zu wenig? Das kann viele Dinge sein. Und ich glaube, dann kann der dritte Schritt sein. Wie möchtest du in Zukunft mit deinem Geld umgehen? Wie möchte ich mit meinem Geld umgehen, weil ich verstehe, dass meine ganzen Sehnsüchte von meinem Geld nicht gestillt werden können. Und ich will dich ermutigen, da praktisch zu sein und ganz radikal dir vielleicht einen Gedanken, einen Schritt zu überlegen, was das heute für dich sein kann.